Christoph, welcher Film könnte dringend ein neues Kapitel gebrauchen? Im Idealfall animiert mit der Engine von Fortnite.
Also da fallen mir gleich mehrere Filme ein. Zum einen natürlich Everything Everywhere All at Once, wo schon so viel Zeug drin ist, dass eine weitere Szene in einem Fortnite-Universum eigentlich perfekt passen würde. Und zum anderen vielleicht Satans Tango von Bellatar, weil der ist ohnehin schon so lang, dass ein paar Minuten mehr den Film bestimmt sogar noch besser machen.
Ja, ich sehe da überhaupt keinen visuellen Bruch, wenn da auf einmal quietschbunte Fortnite-Logik und Peely eintreten, denn nichts wäre eigentlich besser, um von dieser Welt von Schlamm, Untergang und existenzieller Bedrückung zu erzählen. Ja, ich dachte an die berühmten unvollendeten Werke der Filmgeschichte, The Magnificent Ambersons von Orson Welles oder Kubricks Napoleon-Film, aber bin dann letztlich gelandet bei einem Filmemacher, bei dem ich mir das sogar vorstellen könnte, dass er mit diesem für mich doch eher hässlichen Stil irgendwie umgehen kann, und zwar Flamingos Forever, John Waters großes Sequel zu Pink Flamingos, das nie entstanden ist. Und ich glaube, wenn jemand diesen Stil irgendwie noch konsumerabel gestalten kann, dann wahrscheinlich der König des schlechten Geschmacks, John Waters. Und ich frage, weil... Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 276, heute mit Christoph Dobitsch.
Moin moin.
Ursprünglich wollte ich deinen Namen zensieren lassen und erst in der zweiten Hälfte des Podcasts bekannt geben, denn wir sprechen über Kill Bill The Whole Bloody Affair, die neue 4,5-Stunden-Fassung von Quentin Tarantinos viertem Film. Ich bin Lukas Bawenschik, einen wunderschönen guten Tag. Christoph, ist es nicht ein bisschen albern, dem zugegeben recht langen Vorfilm von The Lost Chapter, Yuki's Revenge, Fortnite After Dark, eine ganze vollständige Episode Katz zu widmen?
Ist eine gute Frage. Ich bin gespannt, auf welche Laufzeit wir rausgehören. Also wenn wir der ganzen Saga gerecht werden wollen, dann müssen wir in die Verlängerung gehen und halt auch alles, worüber wir am Seitenrand schnacken und was eigentlich nicht in den Cut gekommen wäre, wieder zurück mit reinnehmen. Aber ja, Yugi's Revenge, ist es das eigentliche Meisterstück in deinen Augen?
Naja, laut Einblendung ist das Ganze ja Kapitel 5, Teil 2. Es wird eine ursprünglich entfernte Geschichte, die den Rhythmus des Films nun dann doch sehr verändert hätte, hier nachgestellt, unter anderem mit beliebten Fortnite-Figuren wie Peely. Ich hatte vor allen Dingen das Gefühl, das erzählt etwas über den neuen Stellenwert oder die neue Position von Quentin Tarantino in der Popkultur. Oder wenn er, genau wie andere große Marken, die eben in so Kooperationen mit Fortnite dort präsent gewesen sind im Spiel, wenn er da mühelos neben bestehen kann und auch The Bride auf einmal in diesem Spiel auftaucht, dann sagt das auf jeden Fall was über den Wiedererkennungswert und auch über die Vermarktbarkeit dieser Tarantino-Ikonografie, oder? Die sich ja eigentlich aus fremden Inhalten zusammensetzt, aber mittlerweile auf jeden Fall genug Eigenwert, genug Eigengewicht hat, um eben derart gebraucht zu werden.
Ich finde den Stellenwert von Tarantino heutzutage auf jeden Fall interessant. Also in den 90ern Enfant terrible der Filmgeschichte, also kommt da irgendwie swinging raus mit Pulp Fiction in Cannes, hält die goldene Palme und wirkt plötzlich wie jemand, der die Filmwelt auf den Kopf stellen kann, dann irgendwie ganz schnell zum kompletten Kultregisseur aufgestiegen in den 2000ern. Und die letzten Jahre habe ich so ein ganz eigenartiges Gefühl um den. Also das Letzte, was ich halt vor The Whole Bloody Affair gehört habe, war halt, dass er schlecht über Paul Dano geredet hat. Das war ein Aufreger. Dann gibt's halt The Critic oder auch vielleicht nicht, der sich immer wieder ändert. Also quasi der angeblich vielleicht oder vielleicht auch nicht letzte Film. Und für mich war es ganz schwierig, jetzt halt einen Puls zu haben. Wie finden die Leute eigentlich noch Quentin Tarantino? Also kommen sie jetzt alle raus, um diesen neuen Director's Cut zu gucken? Sind's neue Fans? Sind's alte Fans? Ist die junge Generation noch irgendwie auf Augenhöhe mit denen? Oder ist er eigentlich schon ein Relikt, was in den 2000ern so ein bisschen aus der jungen Filmwelt verschwunden ist? Was hast du da ein Gespür für?
Na, ich würde allgemein sagen, Wiederaufführungen betonen zwei Punkte in der Zeit und die Distanz, die dazwischen liegt. Seit der ursprünglichen Veröffentlichung von Kill Bill Volume 1 und 2 sind über 20 Jahre vergangen. Darsteller wie David Carradine, Michael Madsen, Sonny Chiba und Sid Haig, aber auch Tarantinos Schnittmeisterin Sally Menke sind mittlerweile verstorben. Im Februar 2018 wurde nach einem Interview und einem Instagram-Post von Hauptdarstellerin Uma Thurman breit über einen Autounfall während der Dreharbeiten und die Sicherheitsvorkehrungen am Set diskutiert. Harvey Weinstein, ausführender Produzent des Films, sitzt mittlerweile wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung im Gefängnis Rikers Island. Und Tarantino selbst wird unentwegt neu bewertet. Seine Rezeption ist ungemein volatil. Man diskutiert über seinen Plan, nach 10 Filmen in den Ruhestand zu gehen, seine Meinung, wie du schon sagtest, zu Paul Dano und seine Buchveröffentlichungen, wie die Romanadaption von Es war einmal in Hollywood und die wilden Denkkapriolen von Cinema Speculations, will ich jetzt das Ganze mal nennen. Und seine Rachegeschichte Kill Bill um die ehemalige Auftragskillerin Beatrix Kiddo, die kurz vor ihrer Hochzeit von den anderen Mitgliedern ihres Deadly Viper Assassination Squad attackiert wird und sich an ihn rächen will, inklusive an Anführer Bill, kam Anfang der 2000er als Versprechen eines Gegenkanons daher, der bis heute zu einem gewissen Grad verwirklicht ist. Giallo, Grindhouse, Blaxploitation, Heroic Bloodshed, Anime, Martial Arts und Italo-Western haben einen neuen Stellenwert. Das hyperkulturelle Vermengen von Western- und Eastern-Elementen schlägt sich heute trotzdem anders nieder als damals erwartet. Die neue Schnittfassung hebt die ursprüngliche Zweiteilung auf, setzt ein Klingonen-Zitat durch eine Würdigung des ikonischen japanischen Regisseurs Kinji Fukasaku, unter anderem bekannt für Battle Without Honor and Humanity, die ganze Reihe, und Battle Royale. Die Animationssequenz von Production IG wird ein wenig erweitert, die Kampfsequenz mit den Crazy 88 ist vollständig in Farbe, der Cliffhanger am Ende des ersten Teils verschwindet, Julie Dreyfus' Figur Sophia Fatale verliert einen weiteren Arm, viele Sequenzen sind länger, Musik wird entfernt oder hinzugefügt. Christoph, in einem Interview mit dem Rolling Stone erklärt Quentin Tarantino dem Journalisten Evan Wright, die Anschläge vom 11. September 2001 hätten ihn nicht berührt, denn Affect Me, weil er vorher schon den Hongkong-Film Purple Storm von Teddy Chan gesehen hatte, in dem es einen ähnlichen Angriff gibt. Eines der interessantesten Elemente von Tarantinos Werk war immer die Substituierbarkeit von Kino und Wirklichkeit. Georg Seslin schrieb 2003 über Kill Bill Teil 1, was Quentin Tarantino auf seine unterhaltsame und poetische Art sagt, ist, dass das Kino keine Simulation von Wirklichkeit mehr zu sein vorgeben soll. Die Bilder, die Worte, die Bewegung, sie haben ihre eigene Geschichte, ihre eigene Seele, ihre eigenen Tragödien. Es ist ein System, das in sich selbst genügend Leben erzeugt. Bei seinen historischen Revisionen wie Inglourious Basterds und Django Unchained mit erkennbaren Projekten weiß man schon, in welche Richtung das soll, welchen Mehrwert das hat. Aber was tun wir denn heute mit dieser Gegenwelt aus dem Jahr 2003, die in ihren Bildern in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts strebt? Was tun wir mit dem Wirklichkeitsanspruch dieser bunten Fiktion? Und das ist, glaube ich, die Frage, die ich, wenn du fragst, wie ich jetzt diesmal damit umgegangen bin, mir so ein bisschen gestellt habe. Was machen wir mit dieser Methode Tarantino, nachdem er, sagen wir so, seinen ursprünglichen Charakter als, wie du schon das so beschreibst, Revolutionär, Rebell, Gegenfigur verloren hat und gleichzeitig Teil des Systems Hollywoods geworden ist, aber auch irgendwie eine sui generis Figur irgendwie bleibt? Was tun wir dann mit diesem Wirklichkeitsanspruch von bunter Fiktion?
Für mich war und ist Kill Bill jetzt auch nach der neuen Sichtung und in der Sichtung im neuen Director's Cut immer auch ein kleiner Ausreißer aus Tarantinos Oeuvre gewesen. Also du hast jetzt ja sowohl frühere Filme erwähnt, die vor Kill Bill gedreht wurden, als auch welche, die danach kamen. Und wenn ich mir den so angucke und insbesondere eben den ersten Teil, dann ist das einer, der gar nicht so richtig in diese Reihe passt. Also die Großen davor waren Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, alle eben eigentlich Gangstergeschichten. Also man würde sich nicht wundern, wenn im einen eine Figur aus den anderen auftaucht, wenn jemand um die Ecke geht und plötzlich irgendwie die Reservoir Dogs auf Jackie Brown treffen, so nach dem Motto. Und danach denn eben erstmal Grindhouse Double Feature, Inglourious Basterds und dann seine kleine Westernphase. Und Kill Bill, der erste Teil insbesondere, ist halt für mich in einem anderen Kosmos. Also er guckt hier aufs Eastern-Kino mehr denn je. Es fühlt sich nicht mehr wie ein Gangsterfilm an, sondern es fühlt sich wie ein American-Eastern-Film an. Es fühlt sich wie ein waschechter Actionfilm an. Es fühlt sich wie was an, was er vorher noch nicht gemacht hat und was er bis vielleicht, wenn man ganz viel die Augen zukneift, in Death Proof auch nicht wieder macht. Und deswegen habe ich das Gefühl, bei all diesen Aspekten, die du aufgezählt hast, war Kill Bill schon immer der Querschläger, eben weil hier so stark auf ein unamerikanisches Kino, auf ein asiatisches Kino geguckt wird, von dem er hier massenweise Einflüsse reinwirft.
Ich würde sagen, ja, manche Elemente hier wurden nicht mehr so viel aufgegriffen, aber ich würde vielleicht nicht das Gegenteil von dem sagen, aber vielleicht so eine Spiegelung davon. Ich glaube, das ist ein Film, der so intensiv die Methode Tarantino verkörpert, dass er eben rausfällt aus dem Muster, weil das schon oft angesprochene Zitieren, Samplen, und zwar auf so einer ganz granuellen Ebene, also dass zum Beispiel auch einzelne Soundeffekte aus bestimmten Shaolin-Filmen entfernt werden und so weiter. Das wird hier einfach auf die Spitze getrieben und ich glaube, das macht ihn halt zu etwas anderem. Vielleicht ist das vergleichbar mit, ich musste öfter hier an ihn denken, weil das auch so eine der großen amerikanischen Autorenfilme der letzten 20 Jahre ist. Wes Anderson, der ja auch mit so Kapitelstrukturen arbeitet und der in den letzten Jahren, glaube ich, einer breiteren Öffentlichkeit so ein bisschen was aufbürdet, der auf Distanz zu einem Mainstream geht, weil er seine Methode so stark intensiviert, weil er so viel macht. Und ich glaube, das ist das Besondere an Kill Bill. Es ist Tarantino auf 100%. Also ich würde sagen, es ist nicht das Herausfallen, sondern es ist irgendwie schon auch so eine Art Zentrum seines Kinos.
Ich habe jetzt ja den ersten Teil eben immer hinterhergeschaut, also immer unterstrichen, so eigentlich der erste, eigentlich der erste. Und jetzt, wo du es sagst, vielleicht ist da eine Schere zwischen diesen beiden Teilen, die dir halt insofern recht gibt. Also, was du erwähnt hast mit dem Sampling, mit den Verweisen, mit dem Postmodernismus, ja, hundertprozentig Kill Bill Volume 1, der davon lebt. Kill Bill Volume 2 für mich halt inhaltlich so sehr Tarantino. Die langen Dialoge, wie das Drama aufgebaut ist, wie die Figuren sich miteinander unterhalten. Also, ich weiß noch, bei Reservoir Dogs damals, da hatte ich das Gefühl, dass die erste Szene, in der es um Like a Virgin von Madonna geht, dass die fast so ein bisschen abgesetzt vom Rest des Films ist. Und mir hat quasi die actionreiche Gangstergeschichte sehr gefallen. Andere Leute haben halt diesen ersten Dialog, wo es halt darum geht, wie viel Trinkgeld man gibt und was die geheimen Songtexte sind, auf ein Tableau gehoben. Und beides ist Tarantino. Und vielleicht ist der Grund, warum sich das für mich ja so anders anfühlt, dass diese beiden Elemente plötzlich für mich getrennt zu sein scheinen. Also, dass der erste eben eine stilistisch-technische Handschrift und der zweite quasi eine inhaltlich-drehbuchtechnische Handschrift trägt, die dann jetzt, wo sie zusammengeführt sind, wie du sagst, wahrscheinlich Peak Tarantino sein könnten.
Ja, es fühlt sich schon auch immer so ein bisschen wie, wie soll man das nennen, eine Implosion an. Mhm. Oder der erste Film ist so laut, so viel, so überbordend. Mhm. Und der zweite Teil ist das auf irgendeiner Ebene auch. Also ich meine, das ist ja jetzt irgendwie kein stilistisch zurückhaltender Film. Der hat ja auch noch lange, ausführliche Actionsequenzen. Der ergeht sich ja auch eben in seine Untergeschichten und so. Aber er fühlt sich trotzdem irgendwie reduziert an. Und wie du schon angedeutet hast, es ist stärker die Hinwendung zum Western und wie du schon auch beschreibst oder wie du gerade andeutest, so das Zusammenfügen macht eben deutlich, dass es schon auch um eine bestimmte Form von Bewegung und Verschiebung innerhalb dieses Films geht und ich glaube, das ist vielleicht der größte Nutzen dieses, naja, nennen wir es eigentlich eine Art Wiederaufführung, mit der man eben nochmal Geld machen kann mit bestehendem Material, ohne, seien wir ehrlich, ohne wahnsinnig viel Schnittarbeit. Also ich meine, man hat nicht ein bisschen Geld mit Fortnite gemacht, damit man halt irgendwie den Wide Release in den USA halt irgendwie machen kann. Also ich sehe da auf jeden Fall so eine gewisse Verwertungslogik dahinter. Aber ich glaube, dass es das am deutlichsten macht, ist, dass es halt eben verschiedene Pole im Tarantino-Kino gibt und dass die hier alle enthalten sind. Also ich finde zum Beispiel diese klare Trennung von Dialog und Action bei Tarantino immer so ein bisschen irreführend, insofern, dass, also ich denke immer an so einen Film wie The Hateful Eight, wo alle, weil es so kalt ist, die ganze Zeit so Rauch aus dem Mund aufsteigen haben. Und ich habe immer das Gefühl, das ist eigentlich auch Pistolenrauch, weil diese Gespräche, diese langen Dialoge, die leiten ja in der Regel Gefechte ein, beziehungsweise sind deren Vorstufe. Man kämpft eigentlich schon und das ist so ein bisschen so Clausewitzsche Logik, dann irgendwann ist Krieg nur noch die Fortführung von Politik mit anderen Mitteln oder von Gesprächen mit anderen Mitteln. Und ich habe das Gefühl, das Nebeneinander erzählt uns von einer Form von Gewalt, die vielleicht erkennbarer ist, weil da halt die Gliedmaßen wie Konfetti von der Restaurantdecke halt regnen und dann später von einer anderen Form von Gewalt, die eben im Persönlichen, in Beziehungen und im Miteinander zwischen Menschen passiert. Und ich glaube, es geht auch um die Frage, was ist Gewalt eigentlich in dieser Welt immer? Ich weiß nicht, ob Tarantino das so besonders selber verhandeln möchte, aber ich glaube, es geht schon auch immer sehr aktiv um die Frage, wann beginnt Gewalt bei Tarantino?
In meiner Ansicht bringt er diese Sachen später besser zusammen, beziehungsweise schlüssiger. Also in seinen ersten Filmen, also die Restaurantszene in Reservoir Dogs oder auch irgendwie die Royal mit Käse-Szene in Pulp Fiction oder wenn es um Fußmassagen geht, ja, das stimmt. Das ist ein Vorspiel für etwas. Das ist der Weg zu einem Mord oder das ist quasi die Ruhe vor dem Sturm, wie auch immer man es ansehen will. Das ist quasi eine ironische Brechung, dass die Leute, die gleich irgendwie sich gegenseitig erschießen und sich die Ohren abschneiden, sich darüber streiten, wie viel Trinkgeld die geben. Und ab Inglourious Basterds habe ich das Gefühl, der schafft das, in diese Dialoge eine Spannung reinzubringen. Also die Eröffnungsszene von Inglourious Basterds, die irgendwie Christoph Waltz ja von heute auf morgen zum Megastar gemacht hat, das ist ein Tarantino-Dialog, den er ihnen da in den Mund legt, aber zur gleichen Zeit verstecken sich halt unter den Bodenbrettern die Leute, die um ihr Leben fürchten müssen. Bei The Hateful Eight, ja klar, die Leute reden miteinander, aber du weißt, dass du was holst, du weißt, dass eine Spannung drin ist. Wenn es in Pulp Fiction um Cheeseburger geht, habe ich nie das Gefühl, gleich zieht irgendeine Waffe und alle erschießen sich. Bei Hateful Eight schwingt es bei mir immer mit in diesen Gesprächen.
Aber in der Cheeseburger-Szene geht es auch darum, Leute aus dem Fenster zu werfen. Also die Gewalt ist immer latent da und lässt sich auch schwer verdrängen, oder? Ich finde, das ist ganz gut, diese Analogie des Bluts im japanischen Kino. Wir kennen das ja alle aus diesen Filmen, wenn da eine Gliedmaße abgetrennt wird, dann spritzt das Blut in so großen Fontänen heraus. Stimmt, und das würde bei mir eigentlich in allen Tarantino-Filmen Sinn ergeben. Also ich finde, eigentlich sollte man auch, wenn in Pulp Fiction oder in Jackie Brown jemand irgendwie sich schneidet, müsste da auch eine Fontäne rauskommen, weil die Gewalt und das Gefühl, da ist so ein innerer Druck immer da ist. Und klar, ich finde in sowas wie in Glorious Bastards diese Kartenspielszene, da geht es sehr dezidiert darum, dass das Gespräch schon vorher so eine Art Vorkampf ist. Man identifiziert, man bringt sich in Stellung, so wie man vielleicht in einem Johnny To-Film sich hinter Säulen in Stellung bringt, um dann das kurze Schussgefecht einzuleiten, ist man hier im Gespräch eigentlich immer damit beschäftigt. Und auch zum Beispiel bei Kill Bill ist das ja auch so. Man redet in der Küche, weil man weiß, ah, ich habe da in der Müsli-Schüssel noch irgendwie eine Pistole oder sowas. Und ich weiß nicht, es ist schon auch immer Gespräche antizipieren und verschleiern. Oder Gespräche verschleiern Gewalt, sind kurze Pausen, aber tragen die immer noch in sich. Die sind so Resonanzräume für die Konflikte, die bestehen.
Also da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Also die Brutalität oder sozusagen der Schatten der nahenden Brutalität oder manchmal auch der Vergangenen. Also eine Mutter in Kill Bill begrüßt ihr Kind in einem komplett verwüsteten Wohnzimmer, während sie und ihre Freundin ein Messer hinter den Rücken haben. Da ist schon eine Menge drin und das schafft er halt auch visuell oft gut umzusetzen. Aber ja, wie viel das halt über den Verlauf des Films und über die Figuren aussagt, da würde ich sagen, gibt es eine Entwicklung in seinem Oeuvre auf jeden Fall.
Das finde ich interessant, weil ich habe schon auch immer das Gefühl gehabt, worin es ja führt, ist, dass das eigentlich im Kern so eine Art Geschichte von enttäuschter Liebe, ein Beziehungsfilm ist. Und dass die äußere Gewalt auch zu tun hat mit diesen inneren Zuständen natürlich. Das ist etwas, das bei Tarantino immer wieder vorkommt. Wenn Beziehungen, wenn Verbindungen zwischen Menschen scheitern, dann führt das oft dazu, dass am Ende irgendjemand die Pistole oder das Samurai-Schwert eben zückt. Und ich hatte schon das Gefühl, dass das, was passiert, wenn sie am Ende zum Beispiel dann auf Bill trifft, nicht substanziell anders ist als das, was zum Beispiel passiert mit Oren Ishii oder so. Und der Unterschied ist vielleicht, dass es latenter ist, dass es kleiner ist, dass die Gewalt halt irgendwie immer so am Rand ist. Es geht auch viel, glaube ich, um Verdrängtes, um Nicht-Erreichtes. Weißt du, so ein Thema in diesem Film ist immer, dass man für eine Zukunft plant, die niemals kommt. Mit Bill sagt sie, sie wollen eigentlich am Strand kämpfen. im Mondlicht, das passiert dann nicht. Und auch in der ersten Sequenz ist der Gedanke, hey, lass uns doch nachts irgendwie auf dem Baseballfeld oder so treffen. Also das heißt, da ist immer die Antizipation von etwas, das nicht da ist. Und ein anderes wichtiges Thema ist auch immer, das nicht sehen können. Wir verlieren in diesem Film wahnsinnig viele Augen. Wir hinterlassen manche Figuren in einer körperlichen, aber auch in so einer Art emotionalen Blindheit irgendwie, so ein Verlorensein vielleicht so, wie irgendwie es ja auch so Vorstufen und Höllen gibt, wo man immer so ohne Bezug zu den anderen so einsam weiter wüten muss. Also ich meine zum Beispiel bei Ellie Driver sehe ich das am Ende und deshalb habe ich das Gefühl, es geht auch ganz viel darum, wie bestimmte Gewalt verdrängt wird und andere Form annimmt. Deshalb schien mir das immer so einleuchtend, dass sie die eine Form, die eine Hälfte des Films in die andere übergeht, aber ich finde schon, es ist eigentlich schöner, wenn sie so getrennt sind und wenn man sie nicht so zusammengetackert hat.
Das, was ich an diesen Momenten halt spannend finde, ist, dass es halt von der ersten Szene an eigentlich mit dieser Dichotomie zwischen wir reden und wir kämpfen ein bisschen bricht. Also das was ich als Teilung gesehen habe, ist halt bei dem, was du erwähnt hast, ein ideales Beispiel. Ja, plötzlich ist der Kampf zu Ende, die Tochter ist zu Hause, die sagen, oh, jetzt holen wir uns erstmal einen Kaffee miteinander, dann shakern wir so ein bisschen rum und morgen sehen wir uns und plötzlich kommt aus dem Nichts die Pistole raus. Und das hätte ich mir in anderen Filmen von ihnen nicht vorstellen können. Und darum, also die Pläne, die man nicht machen kann, ja, die kann man oft nicht machen, weil in den beiden Kill Bill-Filmen könntest du halt jederzeit umgebracht werden. Du bist in einer Welt voll Killer und du bist selbst eine. Und egal, wohin du gehst, egal, wo du stehst, es kann halt immer jemand mit einer Waffe, mit einem Schwert kommen. Selbst dieses unglaublich lange, dialoglastige Finale endet halt fast ja überraschend in diesen kleinen, sehr gezielten Gewaltausbruch. Also, dass man nie genau weiß, wie lange und wie intensiv geht was weiter. Oder das Action-Klimax vom ersten Teil, bei dem sogar die Hauptdarstellerin kurz denkt, es ist eigentlich schon zu Ende, bis es dann nochmal was drauflegt. Also diese Unsicherheit der Zukunft, ja, die entsteht im Kill Bill-Universum auf jeden Fall dadurch, dass einfach jederzeit Menschen töten können und Menschen sterben können.
Ja, deshalb ist der Wilde Westen vielleicht auch so ein naheliegendes Szenario für ihn. Aber allgemein, finde ich, geht es dann eben auch darum, wie geht man jetzt als Individuum mit dieser grausamen Welt, in der man jederzeit sterben kann, um? Also ich meine, was bei Pulp Fiction immer gesagt wird, okay, ein Mensch überlebt, weil er moralische Prinzipien entwickelt und der andere stirbt, weil er sie eben nicht hat oder weil er das Geschenk des Lebens nach einem Angriff auf ihn nicht wertzuschätzen weiß. Und ich habe schon das Gefühl, es geht auch, das ist kein amoralisches Kino, sondern das ist eins, das eben immer nach der Frage auch sucht, wie verhalten wir uns zu dieser Gewalt? Also, wenn wir uns an diese letzten Kapitel ein bisschen orientieren, an die zweite Hälfte des Films, dann haben wir auch Figuren wie zum Beispiel Bud, der früher eben auch Auftragskiller war, also Bills Bruder Bud, der hier gespielt wird von Michael Madsen eben, und der jetzt so eine Art Strafexistenz fast führt, oder der sich in einen ekligen Job unterworfen irgendwie fühlt, aber der immer noch das Hattori Hanzo Samurai-Schwert, das irgendwie für einen anderen moralischen Kodex hat, bei sich irgendwo im Schrank stehen hat. Und ich habe schon auch immer das Gefühl, es geht in diesem Film viel um die Frage, welche Schuld haben wir uns auf uns geladen durch diese Taten, die wir eben als Viper Assassin Squad, Deadly Viper Assassin Squad irgendwie begangen haben. Und es ist schon auch die Suche am Ende nach der Schuld von Bill und nach der Möglichkeit von einem Neuanfang. Und das ist ja auch, worin der Film dann letztlich mündet eigentlich, oder?
Ja, ich würde mal ganz, ganz kurz zurückspulen quasi in unsere Jugend, weil mich würde total interessieren, weil in meiner Auffassung die beiden Teile auf jeden Fall einen Bruch miteinander und einen Bruch mit Erwartungshaltung darstellen. Erinnerst du dich noch, wann du den ersten Teil zuerst gesehen hast? Oder vielleicht hast du ihn ja auch direkt in Doppelfeature gesehen. Aber wenn nicht, erinnerst du dich, wie du dachtest, dass diese Geschichte weitergehen könnte? Hattest du da irgendeine Vorstellung, was nach dem ersten Teil jetzt kommen könnte.
Ich weiß, dass ich den Film irgendwann, also Teil 1, Kill Bill Volume 1, irgendwann auf einem Videoabend gesehen habe. Ich war zu jung, als er ins Kino kam, und zwar ein Stückchen sogar. Und ich weiß nicht, ich glaube, mein Interesse, mein Wissen um Tarantino war da auch noch gar nicht so sehr da. Ich habe, glaube ich, meine Faszination für das Kino erst so mit der Zeit entdeckt. Und ich weiß, dass ich Teil 2 ganz lange nicht geguckt habe. Also das schien mir auf irgendeine Weise sogar schon so in sich geschlossen, was ja eigentlich kurios ist, weil Kill Bill, das ohne das Töten von Kill Bill sich vollführt, das kann logischerweise nicht vollständig sein, aber ich habe diesen zweiten Teil erst viel später gesehen und war dann schon auch in der Phase, in der ich sehr beeindruckt war von diesem seltsamen Bruch, von dieser seltsamen Verschiebung, die sich da vollführt. Ich glaube, das ist natürlich auch, sagen wir, diese Nouvelle Vague-Dimension von jemandem wie Quentin Tarantino, der sein Label Bon Depart nennt und sowas. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hatte ich mit dieser Art von Dialogkino, die sich dann doch recht gewichtig anfühlt, noch nicht so furchtbar viel gesehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch das, weil der erste Teil, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es mir da als Teenager ging, schien mir irgendwie immer so bunt und irgendwie auch so ein bisschen trivial. Der ist für mich fast untergegangen in all den anderen Actionfilmen, die man zu der Zeit sehen konnte. Der zweite fühlte sich gewichtiger an. Und als ich sie dann später so zusammen sehen konnte, weil ich meine, eins der nicht großen Geheimnisse, aber eins der Geheimnisse ist ja, dass diese Whole Bloody Affair-Fassung ja eigentlich mehr oder weniger die japanische Schnittfassung ist, die es eigentlich schon auch seit den 2000ern verfügbar gibt auf DVD und später dann im Internet. Und das habe ich auch, also ich habe 2014 eigentlich schon bei Whole Bloody Affair gesehen, und wenn wir rechnen, das ist jetzt auch schon 12 Jahre her. Aber ich merkte auf jeden Fall, dass der zweite Teil mir immer irgendwie näher war. Und ich glaube, das unterscheidet uns, weil dir ging es andersrum. Du hast, glaube ich, den zweiten Teil auch fast so als einen kleinen Verrat erlebt,
auf
oder?
Auf jeden Fall, genau. Also Details in mein Essay für den Filmdienst. Aber ja, also ich war bei den ersten genau alt genug, um gerade so ins Kino zu dürfen. Und fand den halt phänomenal als Actionfilm, hat mir total Spaß gemacht. Ist natürlich auch im Kino nochmal eine andere Erfahrung. Volles Kino, Tarantino auf der Höhe seines Fankults quasi. Also alle Leute hatten da total Bock drauf. Und dann diesen komplett extravaganten, hochbudgetierten, unglaublich krass choreografierten amerikanischen Film zu sehen, der sich halt all diese japanischen und insgesamt Eastern-Einflüsse nimmt. Und daraus so ein Spektakel zu machen, hat mich halt enorm adrenalisiert und ich hatte richtig, richtig Bock drauf. Und ja, klar, dann kommt der zweite Teil und wir sind erstmal mit Bud in seinem langweiligen und tristen und zermürbenden Leben und lernen den kennen. Und dann sind wir ganz lange in der Rückblende, weil Uma Thurman in einem Sarg liegt, und dann die letzte halbe Stunde reden wir hauptsächlich mit Bill, alter Schwede. Also war für mich echt eine große Herausforderung, da durchzustehen. Und dann habe ich auch jahrelang wirklich nur den ersten Teil geguckt. Und weswegen ich diesen Bruch mit den Erwartungshaltungen so spannend finde, ist eben, weil das, finde ich, für mich was mit diesen Themen von Schuld, Rache und Sühne hat. Wo ich den ersten so komplett sauber gezeichnet finde. Also hier ist eine Geschichte von einer Frau, der enormes Unrecht getan wurde und die auf Rache sind, also die kommt quasi aus dem Grab zurück, mehr oder weniger als tosende Naturgewalt, und schnetzelt sich da durch ihre Widersacher ohne Rücksicht auf Verluste, unaufhaltsam. Und für mich war relativ klar zu diesem Zeitpunkt, der Film wird in einem gigantischen Duell mit Bill enden, bei dem sie aber auch das Leben verlieren muss. Also Spoiler-Alarm, John Wick macht sowas irgendwie auch in 4 Teilen, so nach dem Motto. Aber das ist halt,
John Wick ist schon ein paar Mal gestorben, genau. Das muss man ganz ehrlich sagen, das reicht auch langsam.
Aber die eigentliche DNA von genau diesen Rachegeschichten ist für mich die Person, die so sehr verzehrt von ihrem Durst nach Rache ist, wird am Ende ihr Leben lassen müssen, weil es halt nichts mehr zum Leben gibt. Und im zweiten Teil findet dann plötzlich eine komplette Umdeutung dieser Idee statt. Oder sogar schon eigentlich im Cliffhanger des ersten Teils, den es jetzt nicht mehr gibt in der gemeinsamen Fassung. Und ja, das finde ich interessant, dass man eben jetzt, wo sie nicht mehr getrennt werden können und sollen und dürfen, so nach dem Motto, diese ganzen Ideen von wer übt Gewalt aus, wer kann sich ändern, wer hat Vergebung verdient, eigentlich ein anderes Gewicht bekommen, als wenn man zum Beispiel nur den ersten Teil guckt und dann Schluss macht, wie ich es lange Zeit getan habe.
Ich finde das ganz interessant, weil für mich stehen die beiden Hälften vielleicht auch für zwei Tendenzen in seinem Kino. Für mich war Jackie Brown zum Beispiel, ich glaube immer noch mein Lieblings-Tarantino-Film, immer so ein bisschen ein Versprechen auf eine Karriere, die er nie eingeschlagen hat. Eine, die vielleicht ein reiferes, stärker an Figuren orientiertes Kino hat und eins, das weniger im Pop und im Referenz Chaos irgendwie untergeht. Und ich verstehe auch, dass es damals auch eine kritische Reaktion gab, die irgendwie sowas wie Kill Bill so vor allen Dingen so als buntes, sehr adolescentes bis pubertäres Tohuwabohu wahrgenommen hat. Und ich habe schon auch das Gefühl, diese eine Hälfte von Tarantino, die bestimmt jetzt unsere Popkultur doch sehr stark, vielleicht nicht seinen Referenzrahmen, aber der Poptimismus und die Liebe zur Popkultur, die bestimmt ja eigentlich heute alles. Also man wird auch ein bisschen skeptisch angeguckt, wenn man manches dann irgendwie nicht mag und wenn man das Gefühl hat, also so eine sehr bunt konsumistische Welt, da gäbe es doch vielleicht auch Gegenmodelle zu. Und ich glaube, das verändert auch so ein bisschen meine Tarantino-Rezeption, dass ich schon das Gefühl habe, alles, was diese nie ganz erwachsen gewordene, ewig in der Videothek feststeckende Figur der Popkultur geben konnte, das ist floriert, das ist gewachsen. Und alles, was dieser andere Tarantino, der mit den Referenzen auch irgendwie Sorgen und Zweifel und sichtbar machen von dem vormals Unsichtbaren, das vielleicht nicht automatisch hochgespült wird durch unsere popkulturellen Vorlieben, das ist so ein bisschen eingegangen. Also ich glaube, das verschiebt meine Perspektive auf ihn. Also ich finde, die letzten Filme sind tendenziell reifer, also gerade vielleicht Once Upon a Time in Hollywood, aber allgemein leben wir eher in der Welt von Kill Bill Volume 1 als in der Welt von Kill Bill Volume 2, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und also Jackie Brown ist jetzt halt nicht gefloppt. Also der hat ja seine Preise bekommen, der hat sein Publikum gefunden, aber es war natürlich nicht Pulp Fiction.
Ja.
Und es war auch nicht Kill Bill. Also das war schon so ein bisschen der weniger beachtete Tarantino-Film für eine lange Zeit, wo sich die Leute gefragt haben, oh, hat er jetzt schon sein Pulver verschossen? Und wenn man auf die Kill Bill-Filme zurückschaut, also da geht es, glaube ich, einer breiten Masse nicht unähnlich wie mir, der sich halt eben auf den ersten Teil eingeschossen hat, der den immer noch lieber mag als den zweiten, der ihn oft geguckt hat. Weil wenn du dir die Referenzen in anderen Filmen anguckst, immer wenn auf Kill Bill angespielt wird, ist es eigentlich der erste Teil, dann ist es die Musik, dann ist es das gelbe Kostüm, dann ist es irgendwie Hattori Hanzo, dann ist es der Kampf gegen die Crazy 88 oder gegen Lucy Liu. Also fast alles, was in unserem Gedächtnis in der Popkultur wiedergegeben wird, ist Kill Bill 1. Und sogar der Trailer zu Whole Bloody Affair behaupte ich 80% plus alles Kill Bill 1. Also
100%,
ja. Genau, richtig. Und hier und da irgendwie ein Ausschnitt aus dem Kampf mit L. Driver oder irgendwie einzelne Snippets, aber es ist fast ein Kill Bill 1 Trailer. Das heißt, nicht nur, dass das Tarantino halt diese Art von Filmen weitergemacht hat, sondern scheinbar oder vielleicht hat er sie weitergemacht, weil das Publikum ihn dafür belohnt hat und abgestraft hat, wenn er versucht hat, ein bisschen was anderes zu tun. Und für mich persönlich funktioniert Kill Bill 2 als das, was er sein will, eben denn halt auch nicht so gut wie das, was Kill Bill 1 sein will. Und natürlich legt Kill Bill 1 seine eigene Messlatte niedriger. Da will einfach ein großer, blutiger Actionfilm sein. Und good for you, das schafft er eben auf ganzer Linie. Und dieses neue Figurendrama in Kill Bill 2, da ja wirklich nur so eine anderthalb Actionsequenzen hat, aber in denen es ganz stark darum geht, wir sehen jetzt nochmal dieses Massaker an Uma Thurmans Hochzeit, aber wir sehen nicht das Massaker, sondern wir sehen die Gespräche, die dazu führen. Wir reden mit ganz vielen Leuten, also bevor wir zu Bill kommen, gibt es einen langen Monolog von seinem Ziehvater, in dem die Szene wirklich nur daraus besteht, dass Uma Thurman ankommt, fragt, wo ist Bill, und dann halt einen Monolog darüber halten bekommen. Und auch die Sache mit Bud, klar, da verwenden wir ziemlich viel Zeit drauf für eine Figur, die halt im ersten Teil nur ein Gesicht, was Uma Thurman erschossen hat. funktioniert der zweite, also obwohl du tendenziell dieses Dialogkino spannend und lohnenswert findest, funktioniert er dramaturgisch für dich? Also geht da das auf, was Tarantino versucht, oder ist es mehr gewollt als gekonnt?
Das finde ich eine interessante Frage, weil ich glaube schon, dass da eine seiner Fähigkeiten liegt, dass er durchaus in der Lage ist, das zu erzählen und dass es immer wieder interessante Momente gibt. Ich würde das erstmal kurz verschieben und im Umkehrschluss fragen. Wir wussten damals, als wir das gesehen haben, ich spreche jetzt auch einfach mal für dich mit, noch nicht so furchtbar viel vom tatsächlichen Martial Arts Kino. Wir hatten noch nicht so viel aus Hongkong, noch nicht so viel aus Japan und vielleicht auch aus den anderen Ländern, die auch eben Martial Arts Filme produziert haben, die irgendwie interessant sind, so Thailand, Indonesien oder sowas. Wir hatten noch keinen Cheng Che und Lau Ka Long und Yuen Woo Ping und Choi Hak und Jun Woo und King Hu und Sammo Hung und Ching Tsu Tang Film gesehen und man hat dann irgendwann, glaube ich, so eine Kanonverschiebung auch wahrgenommen. Tarantino hat sich für ganz viel eingesetzt und wir erinnern uns an seine Video-Intros zu Filmen von Wong Kar-wai, I See You, Cinephiles und so. Und ich hatte eher das Gefühl, das, was ich hier zu sehen bekomme, diese Referenzwelt, die habe ich dann über die Jahre einfach als Original irgendwie besser gesehen. Und diese Sachen sind dann auch nicht in den Mainstream gekommen, aber die Cinephilie hat diese Sachen, die bei ihm Referenzrahmen noch sind, die noch damals diese Kritiker ganz arg irritiert haben und auch verwundert haben, die hat er irgendwie mitgeholfen, die in den Mainstream zu holen. Und die sind mittlerweile kanonisiert und wir können die bei 88 Films irgendwie alle kaufen und wir müssen nicht mehr irgendwelche Hong Kong Rescue Bootlegs kaufen und hoffen, dass die tatsächlich bei uns ankommen. Und sein impliziter Gegenkanon ist aufgenommen worden. Ist nicht der Überraschungseffekt, ist nicht die Fremd- und Andersartigkeit, die in dieser ersten Hälfte liegt, eigentlich eher an die Umwelt verloren gegangen? Also du sagst ja schon, so ein Film wie Everything Everywhere All at Once oder sowas, so, das ist ja auch irgendwie die Art von Splitter- und Spiegelwelt, die wir hier irgendwie bei Tarantino haben und all diese Kampfwelten, die sind ja irgendwie aufgegangen. Klar, die sind nicht zum Mainstream geworden, aber wir wissen auf jeden Fall jetzt, wo wir es finden.
Ja. Ja, also hundertprozentig. Ich würde sagen, wenn du 2003 als erster Kill Bill-Film rausgekommen ist, das westliche Kinopublikum, also sagen wir mal Deutschland und USA, gefragt ist, ob sie Lady Snowblood oder Pulp Fiction gesehen haben, dann wäre halt die Antwort sehr eindeutig gewesen. Also ich hatte damals nicht Lady Snowblood gesehen und ich hatte wahrscheinlich ein, zwei Bruce Lee-Filme gesehen, so Enter the Dragon und was auch immer damals noch so im Kino lief. Das heißt, ja, der erste Kill Bill-Film hatte auf jeden Fall auch einen Wow-Effekt für das westliche Publikum, weil das halt eine Zeit war, in der das östliche Kino anders und anders zugänglich war. Ich weiß nicht genau, ob das vielleicht sogar das perfekte Timing war, weil ja zu der Zeit auch sowas wie Oldboy eine große Welle gemacht hat und Leuten dann noch mehr von dieser Welt gezeigt hat, dass sie sich ein bisschen gegenseitig befruchtet haben. Aber für mich hat das immer noch einen Stellenwert. Also auch wenn das ein engerer Referenzrahmen ist, aber wenn ich einfach mal auf einen anderen Jugendfilm von mir schaue, nämlich Star Wars von George Lucas. Klar, du guckst als Kind wahrscheinlich erst Star Wars, bevor du Kurosawa guckst. Und dann als junger Erwachsener findest du halt die Kurosawa-Sachen stärker und cinematischer und tiefgreifender als alles, was Star Wars macht. Und trotzdem hat das halt einen Reiz, dass da jemand all diese Einflüsse nimmt und zu was sehr Poppigem zusammenschüttelt. Und in dieser Sphäre sehe ich eigentlich Kill Bill. Also der überflügelt seine Vorbilder nicht, der ersetzt die auch nicht, sondern der nimmt sich so ganz viel und macht damit quasi ein unterhaltsames Tor zu einer anderen Welt auf, die vielen sonst vielleicht verschlossen geblieben wären. Und ich glaube auch, dass das immer noch für ein Mainstream-Publikum, die jetzt irgendwie Kill Bill, The Whole Bloody Affair vielleicht zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal gucken, einen Impuls geben würde zu schauen, ey, wow, ich gucke mir jetzt erstmal die anderen Filme an.
Ich dachte auch, auf irgendeine Weise war natürlich auch das Kino der 90er und der 2000er viel näher an dem, was Tarantino anbot. Also wir überlegen, nach dem Handover 97 sind diese ganzen Hongkong-Regisseure rübergegangen und haben hier aus irgendeinem Grund alle Jean-Claude Van Damme-Filme gedreht. Also Ringo Lam mit Maximum Risk und Choi Hak mit Double Team und Knockoff und John Woo hat da ja auch sich dran gesetzt. Und wir hatten natürlich auch mit sowas wie den Ang Lee-Film, Hero und so, große Erfolge. Und man hat schon auch das Gefühl, man ist zu China oder Hongkong tendenziell doch wieder auf Distanz gegangen. Es ist irgendwie so eine interessante Phase, in dem ein irgendwie noch hegemonialer Westen noch keine Angst vor China hatte und keine so große Angst mehr vor Japan. So, das war nach der Bubble-Economy in den frühen 90ern dann ja eigentlich auch irgendwie durch. Und diese Hyperkulturalität, die konnte sich da irgendwie überall ausbreiten. Und heute findet das irgendwie nicht mehr so statt, oder? Wir haben natürlich so eine neue Vorstellung davon, wie ein guter Martial-Arts-Film zu sein hat. Also wir haben diese Gareth Evans-Welt und wir haben diese John Wick-Welt, die alle natürlich sehr stark sich an so eine Kontinuität im Bild und bestimmte Choreografien, die nicht immer durch einen Schnitt unterbrochen werden, orientieren. Aber ich glaube, natürlich wäre sowas wie Kill Bill heute nicht mehr so überraschend oder würde auch gleichzeitig nicht so gut zum Zeitgeist passen. Was ich nur einfach gedacht habe, so diese neue Vertrautheit mit den Stoffen. Also du kriegst mittlerweile Mr. Vampire 5 irgendwie beim Criterion Channel oder sowas. Das heißt, Sachen, die irgendwann mal eher obskurer Genrestoff waren, sind jetzt für eine breite, interessierte, cinephile Öffentlichkeit zugänglich. Und ich habe einfach das Gefühl, so ein Teil davon verliert so das Auratische. Ich würde immer noch sagen, dass du recht hast, insofern, dass diese Szenen natürlich von Yuen Woo-ping gut choreografiert sind. Also gerade der Kampf gegen die Crazy 88 und dann diese Szenen, wo man stärker so Richtung Seijun Suzuki geht und das Ganze sehen so Farben komplett einfärbt und sowas. Das hat immer noch was Beeindruckendes und ob jetzt schwarz-weiß oder in Farbe, das funktioniert. Aber ich glaube so, dieser schiere Überraschungseffekt ist für viele verloren gegangen. Das ist einfach nur den Prozess, den ich wahrgenommen habe.
Nee, das glaube ich auch. Also nach, wenn ein Film irgendwo 10 Jahre plus auf dem Buckel hat, und bei Kill Bill sind es jetzt schon über 20, dann hat sich einfach die Welt verändert. Und das wird ja insbesondere bei Actionfilmen so sein. Also ich könnte mir wenig Filme vorstellen, die halt den gleichen Impact haben wie damals. Und ja, da komme ich zu meiner Frage von eben zurück. Wenn die Action quasi sich ein bisschen, na, ich will nicht sagen betagt, aber sich nicht mehr so unglaublich revolutionär anfühlt, wie sie damals war, tut's denn das Drama?
Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es das mehr tut als früher. Vielleicht könnte man allgemein sagen, dieser Verlust von Aura, das meine ich jetzt gar nicht nur unbedingt als jugendlicher Trendbegriff, sondern wir hatten das ja auch schon bei, was weiß ich, Walter Benjamin oder sowas. Aber dieses Gefühl von Erhabenheit, dieses Schweben über den Dingen und der revolutionäre Gestus bei Tarantino, der ist verloren gegangen. Man könnte so weit gehen, dass sich vieles von dem, was er mittlerweile öffentlich äußert und was sich in den Filmen ausdrückt, auch so eine reaktionäre Schlagseite bekommen hat. Also insofern, das wird natürlich zum Beispiel, wer wird denn zuletzt gerettet in sowas, wie es war einmal in Hollywood? Ja, eine alte Welt, die Leute, die, man könnte sagen, vielleicht zu früh beiseite gedrängt worden ist, die jetzt halt eine Allianz mit New Hollywood eingehen, aber das sind ja schon die vermeintlich Überholten, die vermeintlich Betagten, und das hat wahrscheinlich auch mit dem eigenen Alter von Tarantino zu tun, der tendenziell, würde ich sagen, schon auch verschrobener wird, der vielleicht auch verloren hat durch eine Überpräsenz, also wer das möchte, kann sich Stunden über Stunden von seinem Podcast anhören, aber ich treffe erstaunlicherweise immer sehr wenig Leute, die da wirklich dran geblieben sind. Und das ist vielleicht so ein bisschen mit so Leuten wie Kevin Smith oder sowas, die hatten auch eine Phase, da waren irgendwie Leute sehr beeindruckt. Ich erinnere mich an die Schlagzeile der neue Scorsese oder sowas. Oh, ja. Es gab auf jeden Fall da irgendwie sehr viel. War das nicht sogar von unserem großen Kritiker von The American Cinema, der irgendwie das geschrieben hatte, also von Andrew Saris, der irgendwie ihn so benannt hat. Aber ja, manchmal verlieren Regisseure ja auch über die Zeit und ihr Aktienkurs sinkt ein wenig. Und das würde ich bei aller immer noch zugestandene Bedeutung für Tarantino schon irgendwie festmachen. Und ich glaube, man guckt sich das jetzt auch an und hat auch diese Art von Kino schon oft genug von ihm gesehen und ist weniger überrascht davon. Also gerade auch, wenn das kulminiert zum Beispiel in der Beschreibung von einer Einzelfigur durch Superman als große Metapher, dann denkt man so, ja, okay, diese Frage von dem Superheldenfilm als Mythos, als Fortsetzung der griechischen Tragödie oder sowas, als etwas, das kollektiv unser als Erzählung dient, das hat wahrscheinlich auch einfach verloren. Also ich glaube, durch diese ich glaube nicht, dass es viele 1:1 Imitatoren mittlerweile gibt. Also es gab so eine Welle der Tarantino-Imitatoren, aber er ist irgendwie doch von der Monokultur oder von dem, was von Öffentlichkeit noch bleibt, auch ein bisschen aufgesaugt worden. Und deshalb würde ich sagen, auch die zweite Hälfte hat auf jeden Fall verloren an Überraschungskraft, ja, an Einzigartigkeit.
Das ist spannend, dass das du auch über die Aktualität der Themen redest. Da bin ich, als ich mir das nochmal angeschaut habe, als mir auch die Rezeption der Zeit angeschaut hat, auf dieses alte Interview, was damals viral gegangen ist, gestoßen, was ich schon damals gesehen habe, aber was mich immer wieder verfolgt, wo es darum geht, dass Filmkritikerin Jen Wall ihn der übermäßigen Gewalt beschuldigt und sagt, ja, du machst quasi unsere jungen Mädchen zu Gewalttätern. Und Tarantino,
das ist ja stellvertretend für eine Kritik zu dieser Zeit und eine, die er dann auch zum Beispiel in der Figur in sowas, wie es war einmal in Hollywood aufgreift, da sagt ja auch jemand, wir töten die, die uns das Töten beigebracht hat. Also diese Figur des Moraltugendwärters, die wird auf jeden Fall immer noch sehr offen angegangen bei ihm.
Nee, total. Aber was ich daran halt so interessant fand, wie gesagt, ein über 20 Jahre altes Interview vom Release von Kill Bill 1, dass er da halt die Flagge in den Boden rammt und halt eine sehr starke feministische Botschaft raushaut, sagt, ey, junge Frauen und kleine Mädchen, geht rein, hier ist nicht nur eine Frau, sondern hier sind Women who kick ass und hier hat man irgendwie so ein Role Model und es gibt endlich mal so einen Rachefilm mit einer Frauenhauptrolle und natürlich hat er nicht die weibliche Action-Helden erfunden, also da kann man auf Terminator 2 gucken, da kann man zu den Alien-Filmen gucken, etc., etc., aber
na gut, ich werde in seinem Fall werden wir vor allen Dingen auf das japanische Kino gucken, das ja auch genau, da eine lange Tradition von Women with Guns und so hat und ich meine, Lady Snowblood aber, oder so natürlich auch.
Aber in der westlichen Filmwelt meinte ich. Also, er war nicht der Erste, der quasi eine Actionheldin auf US-Kinoleinwände geholt hat. Und da habe ich halt kurz drüber nachgedacht, ob das heutzutage, wenn er den gleichen Film jetzt rausbringen würde, ob ihn da halt der Vorwurf der Wokeness gemacht werden würde, im Sinne von, ja, warum muss das denn eine Frau sein? Und ja, das ist ja doof, dass die Männer irgendwie so abgewrackt sind. Und in dem Moment habe ich so das Gefühl, ja, okay, vielleicht hattest du da was, Quentin, vielleicht ist das halt eine coole Sache, vielleicht warst du da sogar so ein bisschen der Zeit voraus, vielleicht hast du was gemacht, was heute immer noch ein Teil des Zeitgeists trifft. Und dann kommt der zweite Teil, wo ich am Ende wirklich auch ein bisschen frustriert und sauer war, dass diese
Weil Mutterschaft Kick-Ass, plötzlich genau, alles definierend wird. Ja.
Die Kick-Ass-Warrior-Woman, die mir da angepriesen wurde, die Frau, die für junge Frauen und Mädchen Role Model sein konnte, weil die halt so anders ist, die wird halt in Abspann zur, Zitat, Mommy gemacht. Und irgendwas daran kratzt mich. Und mich kratzt vor allem, dass er halt im zweiten Teil all diesen männlichen Figuren so unglaublich viel Raum gibt. Dass er sich so lange mit Butt abgibt und dass er im Finale und in den vielen Rückblenden fast nur Bill reden lässt. Und ich find's einfach missverständlich, wie er damit anfangen konnte, halt so ein Powerhouse von Film zu machen und im zweiten Teil fast zu vergessen, dass er halt eine weibliche Hauptdarstellerin hat, die vielleicht Ansichten und Gefühle hat und Dinge zu Sachen zu sagen.
Aber geht es bei diesen männlichen Figuren nicht vor allen Dingen um ihr Scheitern, um ihre Jämmerlichkeit? Also ich meine, gucken wir auf jemanden wie Bud, ich hatte das ja schon beschrieben, das ist eine gescheiterte Existenz, das ist eine Existenz der Unterwerfung und für mich auch eine der Selbstbestrafung, wo jemand an der eigenen Schuld zerbricht und auch Bill scheint ja auf irgendeinem Level diesen eigenen Tod hinzunehmen. Ich muss auch sagen, ich bin bei dir zu sagen, diese Verwandlung in die Mutter, man könnte sie vielleicht positiv deuten als ein Abwenden von der Gewalt, eine neue Art von Leben, aber es ist ja ein Leben, das nur ermöglicht worden ist durch diese Gewalt, das aus ihr entsteht und sie wird ja auch am Ende von dem Abspanntext beschrieben als die Löwenmutter und das impliziert ja auch eine Wehrhaftigkeit und so und ich würde da eine Ambivalenz sehen, weil ich weiß gar nicht, ob so besonders viel Wert in der Darstellung von Kämpferinnen inhärent legt. Also ich meine, das ist so, als würde man sagen, es ist jetzt besonders progressiv, wenn die Wehrpflicht auch für Frauen gilt. Das halte ich überhaupt nicht so, sondern ich glaube, die sollte für niemanden halt gelten. Und das wäre in beiden Fällen, also da sehe ich nicht das eine Modell als fortschrittlicher als das andere. Aber ich verstehe auf jeden Fall diese Beschreibung von Raum. Aber war nicht vorher auch schon Beatrix Kiddo jemand, der reagiert, der plant, der auf lange Sicht arbeitet? Also ich meine, sie kommt zu Bill in dem Wissen, sie weiß die spezielle 5-Berührungstechnik. Eigentlich ist sein Tod schon irgendwie feststehend und alles, was da außenrum passiert ist, das ist so ein bisschen Verschiebung. Also ist das nicht die Souveränität, auch manchmal nicht reden zu müssen, sondern sich zurücklehnen zu können und zu sagen, ich weiß, dass ich hier als Sieger herausgehen werde?
Unterm Strich gebe ich dir da recht, weil natürlich all diese Männer werden halt wirklich als Abschaum dargestellt. Und wenn du Bill zuhörst, ich finde, was er redet, ist halt abusive gaslighting Bullshit. Ich finde, fast nichts, was er sagt, hat Hand und Fuß, sondern das sind alles halt die Dinge, die man von halt toxischen Partnern hören wird. Hey, das sind Wörter, die damals wahrscheinlich nicht gefallen sind in Bezug auf Bill oder auf die Rolle im Film. Aber ja, ich glaube, er ist unglaublich toxischer Mann und ein Gaslighter. Und wenn du den Film guckst, dann macht er dir das auch klar. Und er macht
und im
auch
ersten Teil
klar,
sind ja auch ähnlich schlimme Männer, oder? Also ich meine, Buck ist jetzt vielleicht niemand, mit dem man so rumhängen möchte.
Ja, nee, total, total. Aber es ist trotzdem, genau, und am Ende ist natürlich auch die Moral von der Geschichte, dass eben Beatrix alle Sachen lernt, die auch diesen anderen Männern vorenthalten wurden. Dass auch die Leute, die sie quasi körperlich misshandelt haben und seelisch verhandelt haben, sei es ihr alter Karate-Kung-Fu-Meister oder Bill oder Bud, dass die alle nicht so gut sind wie sie, sei es als Mensch oder als Killer. Aber, und das ist halt ein dickes Aber, es ist halt trotzdem eine Frage, wen du das Mikrofon gibst, nicht wahr? Also, ob du zu dieser Moral kommst, ist das eine. Aber wenn du vorher halt 20, 30 Minuten diese Typen einfach wirklich ungehemmt reden lässt, ohne dass sie was zu tun hat, und davor noch der Ziehvater von Bill und davor noch Bud, das ist halt schon eine Entscheidung im Fokus, den du setzt. Und ich glaube, du könntest quasi die gleiche oder eine ähnliche Geschichte erzählen und ihr trotzdem mehr Agency geben. Selbst wenn sie zurückgeschlagen wird, selbst wenn sie zur Mutter wird, selbst wenn der Film klar macht, dass all diese Menschen gescheiterte Existenzen und moralisch verkommen sind. Aber wie gesagt, es ist trotzdem eine Frage, auf wen richtest du die Kamera, wen stellst du das Mikro hin? Und da ist mir Tarantino im zweiten Teil der zweiten Hälfte ein bisschen zu sehr an Bill interessiert.
Ich finde diesen Begriff von Agency und Handlungsfähigkeit immer interessant. Ich habe aber auch das Gefühl, wir müssen ihn über die Jahre vielleicht auch irgendwann nochmal neu reflektieren, weil ich glaube, nur weil jemand schweigsam ist, heißt er nicht, dass er keine Kontrolle ausübt. Nur weil eine Frau zum Beispiel nicht so präsent ist, heißt es nicht automatisch, dass sie halt irgendwie keine Möglichkeit zu gestalten hat. Ich finde aber, was bei dir noch mit drin schwingt oder eine Implikation des Ganzen ist, ich hatte dir auch in unserem letzten Gespräch über den Film einen Text geschickt von dem kanadischen Kritiker Will Sloan on Tarantino. Ich weiß nicht, ob du Zeit hattest, den zu lesen in der Zwischenzeit. Aber da war die These ja auch so ein bisschen, Tarantino ist tendenziell auf der Seite der Starken. Also das ist jemand, der über den Holocaust sagt, let's not have everything build up to a big misery. Und das kann man natürlich einerseits verstehen. Andererseits ist das natürlich auch die Frage, sind die Unterdrückten in seinen Filmen, also die Sklaven, die Juden, die Frauen, die hier jetzt eine neue Rolle haben, sind sie dadurch besser, dass sie stark werden, dass sie töten und kämpfen können? Also ist das, was sie errettet, ist ein Eigenwert, ist vielleicht das höchste moralische Prinzip, vielleicht sowas Nietzscheanisches, dass man seine eigene Stärke in der Welt auch verwickelt, dass man eine Bereitschaft zum Willen für Macht hat? Und das finde ich eine interessante Frage über das Werk von Tarantino. sind seine Helden eigentlich immer die Starken, immer die, die bereit sind, sich zu wehren? Weil ich bin da hin und her gerissen. Einerseits denke ich natürlich auch sowas wie diese schreckliche Aussage von Mahatma Gandhi, der über die Juden im Ghetto gesagt hat, sie sollten halt irgendwie passiven Widerstand leisten. Da weiß ich nicht, ob das besonders produktiv ist. Mhm. Gleichzeitig bin ich aber auch so hin und her gerissen. Und als letztes Beispiel in dem Text, wir verlinken ihn wahrscheinlich im besten Fall auch noch in den Shownotes, ist eine Unterscheidung, die sich bezieht eben auf Death Proof, wo der Tod dieses Starlets eher so als Gag erzählt wird und das, was dann dieser Stuntfrau passiert, das wird respektiert und diese seltsame Dichotomie. Und das ist natürlich auch, was wir die ganze Zeit im Film sehen, das Pendeln von Beatrix Kiddo zwischen Opfer und Täter, zwischen Opfer und Wehrhaftigkeit. Und ich glaube, das soll mit ihr erzählt werden, aber ich würde die Frage halt wirklich leicht verschieben zu, ist hier irgendwie zu viel Liebe für den Triumph durch Gewalt, für den Triumph durch Kämpfen irgendwie? Also ist das doch irgendwie eine so eine seltsame, wenn die Frage nach Moral vorhin im Raum stand, ist Tarantino schon auch ein Moralist, der Schlachtmeister auf irgendeiner Ebene, der Kriegsherren, ist in seinem Blick auf die Geschichte zurück, wenn man weit genug überlegt, nicht dann doch irgendwann Attila Hunne der Gute?
Ja, also bin gespannt, wann das Interview kommt, in dem er das zu Protokoll gibt und ob das so viel Gegenwind gibt wie die Poldano-Aussage oder dann eher wohlwollend aufgenommen wird, ja. Es ist eine spannende Frage, was hier belohnt und bestraft wird, weil natürlich könnte man mit der gesamten Geschichte sagen, man könnte Bill eigentlich leben lassen. Also wir dachten, es geht um die Geschichte einer Frau, die fast umgebracht wurde, aber sie wurde nicht umgebracht und ihr Kind verloren hat, aber sie hat nicht ihr Kind verloren. Das heißt, wohin führt eigentlich diese Rache? Also ist es nicht eigentlich fast ein Ungleichgewicht, dass halt diese Person umgebracht wird? Und dann kommst du natürlich aber halt in die Fragen der psychologischen Gewalt. Also, dass dieser Mensch scheinbar diese Frau nicht gehen lassen wird. Und da ist ja tatsächlich dann wieder diese Idee von einer Beziehungsabhängigkeit. Also, was sie an ihm findet, kann ich dir nicht hundertprozentig sagen, weil ich ihn eben ja eher als wortreichen und nicht als sehr einsichtsreichen Mann im Blick habe, weil ich ihn als sehr groomig wahrnehme. Und trotz alledem wird mir jetzt zumindest so die Idee gegeben, ob sie nicht darüber nachdenkt, mit ihm eine gemeinsame Zukunft zu bauen. Aber ich glaube fast, in der Konsequenz dieses Films muss halt jemand, der nur ein Ziel hat, aus dem Weg geräumt werden. Mhm. Also sie hätte wahrscheinlich ein Ende gefunden, wenn es ihr einziges Ziel gewesen wäre, Rache zu nehmen. Und plötzlich hat sie eine neue Perspektive aufs Leben. Und Bill hat für mich nur das eine Ziel, mit ihr zusammen zu sein und Happy Family zu spielen. Und das kann nicht möglich sein. Sie kann nicht bis ans Ende der Welt rennen. Sie kann sich nicht wieder von ihnen erschießen lassen und wieder sein Kind wegnehmen bekommen. Also ich glaube, das ist der Knoten, den Tarantino da zum Platzen bringt. Das ist ein fast psychologisches Abhängigkeitsverhältnis gibt, aus dem man sich eben, wenn nötig, mit Gewalt befreien muss. Und scheinbar sagt er, dass es nötig ist in diesem Fall.
Ja, ich finde das interessant, weil ich mich zum Beispiel diesmal auch gefragt habe, warum ist denn The Bride, warum ist Beatrix eine Heldin und Oren Ishii, die ebenfalls Rache begeht, die schreckliche Kindheitserfahrung gemacht hat, warum ist die eine Schurkin und eine Täterin? Und man kann natürlich immer sagen, auch all diese anderen Figuren, also zum Beispiel Oren Ishii, bekommen ein Respekt durch die Form. Sie werden inszeniert auf eine heroische Art und Weise. Wir sehen eine gewisse Stärke bei ihnen. Das ist vielleicht auch das, wo du jetzt, wo man sagen könnte, okay, denen wird doch sehr viel Gestaltungsmöglichkeit zugestanden. Unterschiedlich viel. Ich habe schon das Gefühl, dass Oren Ishii sehr viel mehr ästhetisiert und bewundert wird als zum Beispiel Vivica A. Foxes Charakter Vernita Green, die dann doch irgendwie auch eine gewisse Würdelosigkeit so mit dem Messer in der Küche sterben zwischen dem Müsli, das sich verteilt, ihre Tochter, die diesen Kreislauf irgendwie fortsetzt. Ohnehin haben wir natürlich hier eine endlose Welt von Echos und ich finde interessant die Verschiebung, wenn wir jetzt fragen nach der Perspektive von Tarantino und seiner Liebe für vielleicht auch Gewalt als Mittel der Gerechtigkeit, ist ja diese Verschiebung, dass der Charakter von Julie Dreyfus mehr Gewalt erleidet und dass unsere Braut in dieser Fassung, die wir hier sehen, noch gewalttätiger ist. Also das ist ja schon auch irgendwie interessant, dass er natürlich geht es viel auch um die Frage, was konnte er vorher zeigen, was konnte er in so einer Harvey Weinstein-Miramax-Welt irgendwie an ein amerikanisches Publikum durchbrechen, aber jetzt, wo er mehr Möglichkeiten hat, ist er dann an manchen Stellen grausamer und fügt mehr Leiden zu. Das ist ja auch interessant, oder? Wir sollten vielleicht allgemein noch so ein bisschen über die Veränderungen, die vorgenommen worden sind, sprechen. Ja. Ich glaube, das haben wir implizit gemacht, aber noch nicht so stark, oder? Also ich meine, gerade auch bei Oren Ishii kommt ja viel dazu, was auch noch mehr ihre Gewalt und irgendwie ihre Fähigkeit, Gewalt auszuüben, hervorhebt mit dem Tod von, wie heißt der, Pretty irgendwas?
Oh Gott, ja, ich hab's gerade nicht, aber ja, der Handlanger.
Pretty Ricky heißt der, gesprochen von Hikaru Midorikawa, genau.
Genau, würde ich auf jeden Fall total gerne drüber reden, was dieser neue Cut überhaupt macht, wenn er überhaupt was macht. Aber um das Thema abzuschließen, was halt Täter und Opfer angeht, ich gebe dir auch da wirklich recht. Ich finde sowohl Oren Ishii, also Vivica A. Fox und sogar L. Driver zu einem bestimmten Maße haben den Tod nicht unbedingt verdient. Außer eben, dass sie unsere Protagonistin umgebracht haben. Und bei L. Driver kommt ja sogar nachher, also Daryl Hannah kommt ja nachher sogar raus, dass sie dieses eine Auge, was ja diese prominente Augenklappe verleiht, nur verloren hat, weil sie sich halt gegen ihren Abusive Master zur Wehr gesetzt hat. Also gegen diesen alten Mann, der halt irgendwie eigentlich sowieso Frauen hasst und die ganze Zeit fertig macht.
Und L. Driver ist allgemein auch so eine Art Spiegelung der Braut, oder?
Ja, total.
Ich glaube, Tarantino hat irgendwie darüber gebrannt, dass es so ein Fight of the Blonde Gigantesses wäre oder sowas. Aber L. Driver ist schon, also die Daryl Hannah-Figur ist auch schon auf irgendeine Weise so ein dunkler Spiegel unserer Braut. Total. Oder?
Genau. Und also, sie haben den gleichen Meister, sie wollen irgendwie das gleiche Schwert haben. Und was ich zum Beispiel super finde, also was den zweiten Teil wahrscheinlich für mich gelöst hätte, dafür, dass es so eine Art Charakterstück wird, finde ich relativ wenig über Beatrix raus. Ich kann ja nicht genau sagen, was sie an Bill findet. Ich kann ja nicht genau sagen, warum sie so ein guter Assassin ist, außer weil ich sie halt die ganze Zeit in Action sehe. Ich weiß nicht genau, wo sie herkommt, warum sie sich in diesen Typen verliebt hat, mit dem sie die Hochzeit plant oder mit dem sie vor dem Altar steht und so weiter und so weiter. Und eine Sache, die ich halt auch nicht weiß, ist, welche Menschen sie umgebracht hat. Und sowas zu sehen quasi im zweiten Teil halt Teile ihres Wesens als Killerin, als Mitglied dieses Teams, dieses Assassins-Teams, das würde vielleicht genau diese moralische Grauzone aufmachen und sie auf eine Ebene mit den anderen setzen. Aber da wir von ihr eben nur gerechte Gewalt sehen und von den anderen eben hauptsächlich diesen einen Akt der ungerechten Gewalt, entsteht ein Ungleichgewicht, das es vielleicht nur in unseren Köpfen gibt. Und da eben im zweiten Teil, in der zweiten Hälfte, mehr darüber rauszufinden, mehr über ihre dunkle Vergangenheit rauszufinden und weniger über Bills Gegenwart, das wird für mich ein spannendes Fass aufmachen. Und das wird für mich auch die total interessante Frage stellen, wie qualifiziert sie quasi als Mutter, als Ehefrau oder generell als Mensch ist, wenn ich sehen würde, was für schreckliche Dinge sie in der Vergangenheit getan hat.
Das ist ja sogar noch etwas, das ich weiterführen würde, denn wir sehen nicht nur bei ihr vor allen Dingen eine in weiten Teilen gerechtfertigte Gewalt, da könnte man natürlich im Detail auch drüber sprechen. Wir sehen gegen Ende sogar das Vermeiden von Gewalt. Es gibt diese Szene mit Karen Kim, einer Assassinin, die geschickt wird, um Beatrix zu töten. Sie hat kurz davor einen Schwangerschaftstest gemacht und aus dieser neuen Perspektive auf die Welt, also sehr Hannah Arendt-mäßig, das Neue beginnt mit der Geburt und so weiter, ist sie plötzlich in der Lage, einen Kampf zu verhindern und diese neue Rolle als Mutter ist auch eine fast friedensstiftende irgendwie. Also die Implikation ist dann ja auch vielleicht auf irgendeiner Ebene, man kämpft, man tötet auch, weil man nichts hat, für das man lebt. Und das finde ich aber dann doch irgendwie auch ein bisschen hart, dass das Einzige, was irgendwie hier sinnstiftend sein kann in diesem moralischen Kosmos, halt irgendwie die Mutterschaft ist. Und umgekehrt könnte man auch fragen, okay, warum ist das bei Bill zum Beispiel nicht die Vaterschaft, oder warum ist das bei anderen nicht einfach Leben und Beziehung und die Suche nach Sinn irgendwie? Also ich finde das auf jeden Fall interessant. Ich glaube nicht, dass wir so richtig eine Antwort finden, weil diese Neuheit, die Tarantino für viele gebracht hat, wir erzählen antichronologisch, wir verschieben eigentlich alles, wir erinnern uns an Pulp Fiction, der ja auch so eine damals als sehr elaboriert wahrgenommene Struktur hatte. Wir haben hier ja auch Sprünge vor und zurück. Ein Mord muss nicht unbedingt dann gezeigt werden, wann er in der Chronologie passiert ist, aber dieses ständige Blicken zurück, das ist ja etwas, das normalerweise im klassischen Hollywood fast so psychoanalytisch gebraucht worden ist. Jetzt schauen wir zurück und dadurch begreifen wir was. Selbst in den Spaghetti-Western, die Tarantino so geliebt hat, sehen wir immer noch ganz oft, okay, er musste dann halt diese Hinrichtung seines Vaters erleben und deshalb ist er jetzt ein schreckliches Monster. Und ich hatte das Gefühl, die Rückblicke erklären nie wirklich die Figuren, und das ist vielleicht auch das, was so das Postpsychologische irgendwie bei Tarantino, oder? Das ist in vielen Kritiken damals bemängelt worden, aber das ist jetzt allgemein die Welt, in der wir leben. Und ich muss sagen, ich finde es tendenziell auch befreiend. Ich glaube, Kino als Oberflächenmedium muss ja nicht zwangsläufig uns eine in sich geschlossene, kohärente Psychologie präsentieren, sondern das ist eine Welt von Zeichen und von Choreografien und von Bildern, die auch irgendwie einen Eigenwert haben. Also ich habe auf jeden Fall jetzt nicht das Gefühl, ich habe hier eine tiefergehende Psychologie vermittelt, sondern das, was hier zwischen Archetyp und Konkretisierung durch Schauspielerkörper und Schauspielerbewegung und Inszenierung passiert, das reicht mir zumindest auf dieser Ebene. Also ich glaube, ich hätte niemanden mehr erklärt gebraucht.
Auch da ist für mich eine Kluft eben zwischen den Teilen, wo ich beim ersten sage, klar, Exposition through Action bin ich total dafür. Ich bekomme genug von allen mit, um da eben nachvollziehen zu können, was diese Figuren sind, was sie wollen, was sie können, wo ihre Grenzen liegen und wo ihre moralischen Abgründe sich auftun. Ja, aber je langsamer der Film wird und je mehr er mich quasi in seine Figurenwelt reinziehen möchte, desto weniger finde ich dort vor. Und das zerstört es für mich nicht komplett. Also ich sage jetzt nicht, ah, meine Güte, da ist jetzt irgendwie der erste Teil ein Meisterwerk und der zweite Teil muss in der Gosse landen, auch wenn es sich ständig so anhört, weil wenn ich die beiden nebeneinander stelle, der eine eben höher in meiner Gunst steht als der andere. Aber ich frage mich eben schon, was Tarantinos Wunsch war bei diesem meiner Meinung nach auch eigentlich sehr cleveren Kniff, den Film plötzlich in seiner Action zu deeskalieren.
Lass mich kurz die Analyseebene da vielleicht
auf eine Figurenebene zu bringen.
Lass mich da die Analyseebene leicht verschieben, weil ich glaube, die Frage ist ja nicht interessant, so was denkt Tarantino da, sondern was passiert da eigentlich mit uns? Und ich glaube, das, was du beschreibst, ist ja eine allgemeine Leere vielleicht im Herzen des Tarantino-Kinos, die ihm öfter schon zugeschrieben worden ist. Ja, seine Figuren sind eigentlich nur so Spielzeuge, die eben in diesem postmodernen Spiel und in der Sample-Welt arrangiert werden, im Spiel auch mit Genres. Sie sind Vertreter von bestimmten Genres, von Archetypen. Ich würde aber schon sagen, dass er natürlich vereinzelt Figuren hat, die irgendwie mehr sind und die mich auch erreichen. Also Jackie Brown zum Beispiel fühlt sich für mich irgendwie nicht nach einer Figur mit einem leeren Herzen und einem leeren Zentrum an. Aber hier habe ich doch dann sehr wenig gefühlt. Und ich glaube, es hat so ein bisschen zu tun mit dieser Frage, sind Schießereien und Gespräche nicht gleichermaßen irgendwie Gewalt? Und vielleicht könnte man weiter fragen, sind sie nicht gleichermaßen Spektakel? Ist nicht auch der elaborierte Dialog, der sich in seinen Kapriolen, in seinen Ornamenten, in seinen Bewegungen, in seinen Rhythmen selbst genügt? Ist das nicht gleichermaßen Spektakel wie eine Actionszene, die für sich steht? Und ist es vielleicht nicht interessant zu sehen, auch vielleicht auf einer anderen Ebene als die Actionszene, aber auch eben in den Bewegungen? Also ich meine, wir haben ja immer wieder Regisseure und vielleicht vor allen Dingen auch Autoren, wo Sprache an sich irgendwie einen Ereignischarakter hat. Aber fehlt nicht darunter irgendwas? Wenn wir sagen, ja, er bewundert irgendwie Stärke, er bewundert das Genre, vielleicht ist es manchmal auch irgendwie ein bisschen zu wenig, das Kino, das sich selbst genügt und das vielleicht gar keinen Blick mehr nach draußen braucht. Ich habe schon auch oft das Gefühl, Kino profitiert oft von der Vitalität der Wirklichkeit, wenn es irgendwie mit unserer Lebenswelt und mit unserer Erfahrung in Kontakt tritt und wenn damit irgendetwas uns provoziert, uns in ein Reibungsverhältnis, in eine emotionale Distanz und Nähe zu den Dingen steht. Und ich habe schon das Gefühl, manchmal fehlt so der Geist der Welt doch in Tarantinos Kino. Also ich habe schon das Gefühl, Kino als komplett hermetisch abgeriegelter Raum, da fehlt mir manchmal die Luft zum Atmen. Und das habe ich jetzt beim Sehen auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen gehabt. Ich dachte die ganze Zeit, sollte ich jetzt nicht was fühlen, wenn diese Beziehung sich zuspitzt, wenn ein neues Leben möglich wird oder wenn jemand anderes an dem Pfad in die Zukunft scheitert. Ich habe sehr wenig gefühlt diesmal bei diesem Film.
Dann lass doch wirklich mal über unser jetziges Erlebnis sprechen. Also ich habe den zweiten Teil seit über 2 Dekaden nicht gesehen, weil ich ihn halt als so zäh Erinnerung hatte, dass mir das nichts mehr wert war. Du hast jetzt beide Teile im Kino sogar auf 70 mm gesehen oder digital?
Tatsächlich war das leider nur digital. Okay. Ich wusste noch nicht, dass ich die Folge aufnehmen würde, als es in Karlsruhe lief. Und war auch so, weißt du, der Reiz war da, aber nicht groß genug, um jetzt irgendwie an einem Sonntag dann die 4,5 Stunden da in der Schauburg zu verbringen. Und deshalb habe ich dann nachher leider nur in dem Lichtspielhaus Planken in Mannheim irgendwie gemacht, einer OV-Version mit Intermission und so, aber ja, nicht auf Film, nicht analog.
Ich habe es auch leider noch nicht geschafft. Der ist jetzt gerade hier in Hamburg auf 70 mm läuft. Das heißt, mal gucken, ob es da noch was wird. Aber wir haben ja auf jeden Fall beide im Kino gesehen, The Whole Bloody Affair. Ich glaube, die Änderung hast du vorhin eigentlich schon, zumindest im Schnelldurchlauf, ausgezählt. Hier und da eine Erweiterung, im zweiten Teil fast nichts. Der Cliffhanger bzw. der Epilog vom ersten Teil wurde verschoben und wir können ja mal schauen, ob es irgendwas gibt, was wir an den Änderungen nennenswert fanden und ob dieses komplette Ergebnis plötzlich irgendwas getan hat. Hast du denn bis heute oder hast du, bevor du das gesehen hast, schon mal dein eigenes Double Feature gemacht? Also hast du einfach die beiden Teile mal hintereinander reingeschmissen?
Ja, wie schon gesagt, die japanische Fassung des Films war ja quasi schon The Whole Bloody Affair. Das heißt, ich habe schon den Zusammenschnitt von beiden Filmen 2014 mal gesehen. Und zwar, das kann ich ja auch zugeben, illegal aus dem Internet gelegentlich machen Leute das. Das soll vorkommen. Und ich finde es immer ein bisschen albern, dass die Filmkritik über diesen tendenziell doch nicht alltäglichen, aber regelmäßigen Gebrauch halt irgendwie immer so schweigt, als wäre das jetzt so ein finsteres Geheimnis. Aber ja, ich habe das irgendwie als ganz interessante Erfahrung in Erinnerung und habe den dann später halt noch mal gesehen. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es wahnsinnig davon profitiert. Wie schon gesagt, ich glaube, dieser Bruch, der da ist, ist besser verkörpert durch die Zweiteilung. Ich glaube, den interessantesten Aspekt finde ich tatsächlich, dass dieser Cliffhanger dann so gegen Ende verschoben wird. Und ich, klar, das ist jetzt halt eine Erfahrung, die mir nicht zugänglich ist. Also das ist nur für Leute möglich, die jetzt das zum ersten Mal im Kino sehen. Und das würde mich schon interessieren, ob das dann irgendwie mit diesem letzten Moment bei Bill noch mal irgendwie was macht. Aber mein Gefühl war eigentlich nicht, weil das macht schon auch so irgendwas mit mir, dass dann plötzlich dieses Kind da sitzt und dass man, dass sich die Welt dann doch noch mal verschiebt und dass man auch auf kuriose Weise noch mal ein Echo dieses Mordes hat im kindlichen Spiel. Ja. Also das ist ja, was dem Postmodernen immer so vorgeworfen wird. Oh, alles wird auf die Ebene des Spiels gehoben und dann macht Tarantino das mit dem großen Trauma dieses Films tatsächlich. Und ich glaube, das ist ein Moment, der gar nicht sich so sehr verändert, wenn man das jetzt am Ende des ersten Teils irgendwie schon erfahren hat. Also, ich glaube, niemand wird aus dieser zusammengefügten Variante rausgehen mit einer neuen Meinung. Wer den Film vorher nicht mochte, wird ihn immer noch nicht mögen. Wer ihn vorher mochte, der wird dadurch dieser Erfahrung nicht verleidet werden. Also, ich glaube nicht, dass hier viel passiert, außer dass das Studio sich noch ein bisschen Geld einsteckt und dass Fans nochmal in den Genuss ihres Films kommen. Ich finde auch die erweiterte Animationssequenz so nett gemacht, aber auch eher trivial irgendwie. Also, die Rückkehr der Farbe fand ich auch nicht so super wichtig, weil ich eigentlich diese Idee, wenn das Auge rausgerissen wird, wird's schwarz-weiß, wenn sie blinzelt, wird's wieder farbig. Das fand ich eigentlich immer so in sich schön irgendwie gespielt, dass ich, also für mich ist es nicht für mich ist es nicht relevant, aber schön, dass die Zensurbestrebungen dieser Weinstein-Welt wegfallen. Ja. Also das ist nun, wahrscheinlich schon auch tendenziell eher positiv zu betrachten.
Ich fand es tatsächlich sogar schade. Also ich habe mich an den Schwarz-Weiß-Look gewöhnt. Ich fand, da war ein netter stilistischer Griff. Ich fand es fast ein bisschen enttäuschend, dass es Farbe blieb. Ich fand es ganz traurig, dass sie das Star Trek-Zitat am Anfang weggeschnitten haben, weil ich dachte, das gibt denen direkt irgendwie so einen kleinen augenzwinkernden Auftakt. Und jetzt halt mit der Würdigung eines verstorbenen Regisseurs fängt es einfach sehr viel geerdeter an. Aber ja, es sind Kleinigkeiten, es sind Sachen, die Filme nicht sehr anders und auch nicht unbedingt besser und schlechter machen. Und trotz alledem habe ich das Gefühl, von der Psychologie von Film und Kino tut das mit mir irgendwas. Mich hinzusetzen und mir zu sagen, ich gucke jetzt irgendwie einen Film, der 4 Stunden 15 Minuten ist, 4 Stunden 30 Minuten lang ist, da gehe ich anders ran, als wenn ich 2 Einzelteile gucke. Und für mich war es das erste Mal, dass ich beide Teile wirklich ineinander gesehen habe. Also ich habe die mal in aufeinanderfolgenden Tagen gesehen, mal, ich glaube, oh Gott, als er im Kino war, der zweite, habe ich quasi morgens den ersten geguckt, habe dann irgendwie den Tag so verbracht und dann irgendwann den zweiten abends im Kino. Aber das halt so in seiner Gänze, das fand ich einfach schon von meinem Wahrnehmungsraum spannend. Und ich fand's, oder ich find's auch interessant, dass jetzt einfach keine andere Wahl gelassen wird, als die Teile zusammen zu denken. Also alles, was ich hier an vielen Momenten der Episode gemacht habe, wo ich sage, ja, die erste Hälfte so, die zweite Hälfte so, das ist eigentlich fast eine antiquierte Denkweise, die es jetzt gar nicht mehr geben sollte, wo Whole Bloody Affair draußen ist. Und trotzdem kriege ich es nicht ganz aus dem Kopf und trotzdem hätte ich es einfach so unglaublich spannend gefunden, wenn das die Version ist, mit der ich anfange, wenn bei mir nicht 2 Teile existieren, sondern wenn das für mich Kill Bill ist, der nicht aus 2 Filmen besteht, die ich unterschiedlich wahrnehme, sondern der ein Film ist, den ich mal stärker und mal schwächer finde.
Ja, ich bin ja tendenziell auch oft auf der Seite der Vision des Künstlers. Mhm. Und wenn er ursprünglich das als einen Film veröffentlicht werden wollte, dann bin ich da auch auf seiner Seite und bin auch froh, dass das jetzt in dieser Fassung halt irgendwie existiert. Ich bin natürlich auch immer auf der Seite der spezifischen Kinoerfahrung. Yes. Auch wenn ich jetzt bei Tarantino zuletzt nicht so viel Glück hatte. Also ich meine, ich hatte das, glaube ich, schon im Podcast erzählt, dass ich letztes Jahr noch mal Pulp Fiction auf 35mm gesehen habe und hinter mir dann ein junger Mann saß, der gedacht hat, diesen Dialog, den die Tarantino-Figur in Pulp Fiction hält, den kann ich am besten Wort für Wort mitsprechen, inklusive jedes N-Worts. Das war vielleicht nicht optimal. Und in diesem Fall hatte ich hinter mir dann auch eine Gruppe von Leuten. Es gab so verstellbare Sitze. Das war ein dieses Planken-Lichtspiel-Kino da in Mannheim, gibt sich so ein bisschen gehoben. Das heißt, man kann die Fußlehne hoch und runter stellen. Und ich habe schon auch erstaunlich viel hinter mir gehört und so. Also das war dem nicht super zuträglich, aber es war auf jeden Fall interessant. Einerseits vor mir eine große Gruppe von Frauen irgendwie eine Reihe zu haben, wo die zu 7 zusammensaßen und diesen Film guckten und sich dann irgendwie ganz viel austauschten darüber. Und das passt so ein bisschen zu deiner Frage nachhin, okay, was sind das jetzt irgendwie für Vorbildfiguren? Man hat ja jetzt auch, ich glaube zum Beispiel bei der EPD-Film, sich nochmal dazu hinreißen lassen, Tarantino als Feministen wieder zu entdecken. Darüber kann man, glaube ich, nochmal diskutieren, aber das ist auf jeden Fall eine These, die mittlerweile durch die Kanonisierung auch irgendwie im Raum steht. Und vor allen Dingen fand ich irgendwie faszinierend, sie haben dann diese Intermission eingespielt, 15 Minuten, aber dazu nicht das Saallicht angemacht. Ah, ja. Das heißt, man saß dann irgendwie mit jede Menge Leuten, nachdem alle vom Klo zurück waren, irgendwie noch 5 bis 6 Minuten so im Dunkeln zusammen. Und das ist ja auch irgendwie immer eine kuriose Kinoerfahrung. Also ja, ich finde schon gut, dass man sowas jetzt noch mal im Kino sehen kann, aber die Filmgeschichte ist groß und breit und all diese Sachen, die Tarantino hier referenziert, bekommen wir so viel seltener in Wiederaufführungen zu sehen als Kill Bill. Das heißt, ich glaube, dieser kleine und unauffällige Independent Artist Quentin Tarantino, ob der den Push jetzt nochmal gebraucht hat, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja, das war auf jeden Fall eine interessante Kinoerfahrung. Das kann ich nicht anders sagen. Ich hatte Freude daran, auch wenn ich danach irgendwie 1:20 auf den Zug warten musste. Ich hatte auf jeden Fall noch genug genug Zeit, den Film ein bisschen zu verarbeiten.
Also hast du am Bahnhof Leute getroffen, mit denen du dich unterhalten konntest?
Boah, stell dir mal vor, es kommt am Bahnhof jemand auf dich zu und sagt, Entschuldigung, ich möchte mit Ihnen über Tarantino reden. Ich glaube, ich würde nicht nur schreiend davonlaufen, sondern vielleicht in den Beatrix-Kiddo-Modus schalten oder sowas. Zack, ist ein Auge oder die Zunge weg oder so.
Entschuldigung, sind Sie Lukas Pawenschik? Also ich höre Katz-Podcast eigentlich jede Woche und dann muss ich jetzt die Gelegenheit ergreifen, genau.
Ja, weißt du, das eine Mal, dass ich auf dem Filmfestival, Kurzfilmfestival Oberhausen, so akkreditierten Tickets unterschreiben musste, das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung für mich. Gut, aber ja, wie ging es dir denn damit?
Genau, also mir ging es halt tatsächlich so, dass ich mit dem Gefühl rausgekommen bin, ich finde es toll, den gesehen zu haben, ich finde es toll, den im Kino gesehen zu haben, ich finde es super, den noch eine Chance gegeben zu haben, aber wie bei vielen extrem langen Director's Cuts ist also auch mein Gefühl, ich habe den jetzt einmal gesehen und damit geht es mir gut. Und ich finde sogar, jeder, der sich irgendwie für Tarantino oder für Kibbe interessiert, sollte die Version einmal sehen, um es gesehen zu haben. Und jetzt werde ich wieder in meine alte Sehgewohnheit zurückgehen, mich irgendwie auf den ersten Teil zu konzentrieren. Ich habe mir sogar halt überlegt, in Zeitalter, wo halt viele Filme einfach 2, 3, 4, 5 Schnittfassungen bekommen und die Final Cuts irgendwo zu jedem Jubiläum aus dem Boden sprießen, wäre das nicht schön gewesen, die ganze Sache kürzer statt länger zu machen? Also hätte das für mich nicht die Erfahrung nochmal ja, ein bisschen herauskristallisiert, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, oh, hier wird wirklich ein neuer Film geschaffen, anstatt zwei zusammenzufügen. Und ich habe da keine klare Antwort drauf, aber ich weiß, als ich das erste Mal von diesem Whole Bloody Affair Cut gehört habe, da war das auf jeden Fall so ein bisschen mein Wunsch, dass da was rauskommt, was ich stärker als eigenständigen Film und nicht nur als Summe seiner Teile plus Deleted Scenes wahrnehmen kann.
Na, ich bin allgemein ja großer Fan, also nicht nur vom vielleicht Film als Event, das ist ja was das Kino in der Gegenwart eigentlich immer versucht, wie kann man die Leute denn überhaupt noch in den Saal locken, ja, durch spezielle Ereignisse, aber ich mag es schon tendenziell, wenn ein Kinobesuch so eine innere Dramaturgie entwickelt, also wenn man zum Beispiel erst einen Kurzfilm hat und dann den Hauptfilm, also wenn es mehr ist als ich gehe in den Saal und gehe sofort wieder raus, sondern wenn es sich wie irgendwie was Kuratiertes, Durchdachtes anfühlt. Und ich finde so Großprojekte, die geben dem schon auch immer ein gewisses Gewicht irgendwie. Und also immer, wenn ich, was weiß ich, auch so einen Frederick Wiseman oder einen Love Diaz Film gesehen habe oder so, das sind auf jeden Fall Aufführungen, die mir halt einfach durch die schiere Länge in Erinnerung bleiben und die auch so eine Eigendynamik entwickeln. Und ich finde, das ist hier mit so einem Film auch so. Also ich bin schon tendenziell auch auf der Seite von Dauer und von einem Film, der sich auch den Raum in der Aufmerksamkeits- und Verwertungsökonomie nimmt. Ich glaube, hier wäre auch weder viel gewonnen noch viel verloren, hätte man ihn irgendwie kürzer und ein bisschen hier und da geschnitten oder so. Also ich finde so diese Minimalstverschiebung immer so ein bisschen trivial. Es gibt Extended Cuts und so, wo ich sage, ja, die Szenen sind irgendwie wichtig. Bei Herr der Ringe kann man sicher alle Jahre drüber streiten oder bei Apocalypse Now, aber so spannend finde ich das auch nicht. Also ich sehe da jetzt weder einen Nachteil noch einen Vorteil gegenüber den Einzelfilmen halt irgendwie. Und ich weiß auch allgemein nicht, ob Tarantino gerade für mich so den Stellenwert einnimmt, dass ich jetzt sofort wieder irgendwie was von ihm gucke, sondern ich werde wahrscheinlich, wenn irgendwann das Cut-Special kommt, bei dem du wahrscheinlich dann auch wieder dabei bist, setze ich mich noch mal dran und schaue noch mal alles. Aber vorher habe ich da nicht so furchtbar viel Bedürfnis. Sondern es fühlt sich irgendwie auch wie ein Regisseur an, der mich nicht mehr so fasziniert, wie er das ohnehin vielleicht eine andere Generation schon tut. Ich hatte das Gefühl, dass das immer eher so ein Gen-X-Filmemacher, also ich glaube den Leuten, die so noch stärker, weißt du, die alt genug waren, um damals den Pulp Fiction-Hype mitzunehmen, der gehört denen eher als mir. Und deshalb ist das ein Regisseur, zu dem ich immer auch so eine gewisse generationsbedingte Grunddistanz habe. Und das hat sich jetzt immer noch nicht geändert durch diesen Film. Aber ich finde ihn immer weiterhin spannend. Und nur irgendwie so ein Spieler und Zauderer und so wird er nicht sein. Sondern, wie wir hier auch gemerkt haben, das ist ja auch ein Filmemacher, der ihm genug zu besprechen mit an die Hand gibt.
Das stimmt allerdings, das stimmt, ja. Und für mich ist es halt mit Kill Bill 1 einfach ein Film, auf den ich immer, wenn ich an ihn denke, irgendwie Bock habe. Also da ist genug wirklich fantastisches Popcorn-Kino drin, dass ich immer denke so, Ja, wenn jetzt irgendjemand zur Tür reinkommen würde und sagt, ey, wollen wir Kill Bill gucken? Würde ich sagen, ja, okay, komm, lass machen. Es ist wirklich kurzweilige Unterhaltung in Spitzenklasse und halt.
Ich würde wieder sagen, was machen Sie in meiner Wohnung und warum sind Sie mir vom Bahnhof gefolgt?
Das ist der gleiche Typ, der dich schon im Mannheim angreifen wollte, ja. Aber da steht meine Tür eben solchen Leuten eher offen als deine. aber ja, wie gesagt, also das ist ein Film, auf den ich immer, sobald der Abstand läuft, denke, okay, cool, das war ein Erlebnis, auf das ich wieder Lust hätte, weil es halt für mich weiterhin einfach sehr starkes Actionkino ist. Und ich bin wirklich gespannt, wie quasi die Kinoauswertung jetzt laufen wird. Also ob da einfach die Kinos was davon haben, diesen wirklich sehr langen Film über 2 bis 3 Programmslots zu legen. Ob da irgendwie neue Fans drin sind. Also hier in Hamburg war, glaube ich, einer von den Musical-Darstellerinnen aus dem König der Löwen-Musical so drin. Also da war so eine Cosplayer-Gruppe in der 70mm-Vorstellung, meine ich, im Savoy-Kino hier, die sich irgendwie zu 5, 6, 7 als Kill Bill-Figuren verkleidet haben. Und ich glaube, eine sogar als quote-unquote Pussy-Wagon aus dem ersten Teil. Mhm. Und dann hat das einfach so ein berühmter Musical-Darsteller auf seinen Account im Sinne von so, nur so gucken wir Kill Bill. Und das fand ich irgendwie urig, dass da die Fanbase scheinbar noch so groß ist, dass die in Cosplay ins Kino gehen und zwar nicht in die erste Vorstellung, sondern läuft schon eine Woche. Und dass die Kinos den jetzt wirklich versuchen zu platzieren. Also mich interessiert einfach sehr, was der in der momentanen Zeit machen wird, ob sich jetzt die Rezeption verändern wird, ob es da irgendwie einen Haufen Gen Z-Leute geben wird, die noch gar keine Berührung mit denen oder vielleicht sogar nicht mal mit Tarantino hatten, ja, wenn man es nachrechnet, und sich plötzlich Gedanken darüber machen. Also das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr spannend, was da in den nächsten Wochen und Monaten so hochkocht.
Allgemein frage ich mich gerade bei dem Kinoprogramm, das ich hier so in der Region sehe, auch zum Beispiel die endlosen Marathons, immer wieder Harry Potter, immer wieder Herr der Ringe, ob wir nicht jetzt gerade diese vielbeschworene Musealisierung des Kinos nicht dann doch sehr unmittelbar erleben und dass solche Projekte, breiter angelegte Wiederaufführungen, diese Arthouse-Best-of-Reihen und so nicht auch so ein bisschen Teil von sowas sind. Und ob da nicht auf vielleicht unproduktive Art und Weise so die Distinktion, so Repertory Cinema, wie wir es in den USA kennen, und halt eben das Mainstream-Kino so ein bisschen zusammenfallen. Aber das wird die Zukunft zeigen. Ich glaube, wir sollten uns langsam dem Ende nähern. Gibt es noch was, das du loswerden musst über Kill Bill, The Whole Bloody Affair oder in diesem Fall Cuts, The Whole Bloody Affair? Wir sind noch nicht ganz bei 4,5 Stunden, aber wir sind auch schon ein bisschen in der Zeit fortgeschritten.
Genau, wie gesagt, ich glaube, wenn man nur das geringste Interesse hat, sollte man das im Kino anschauen und am liebsten auf 70mm. Ganz viele weitere Gedanken, zu denen wir nicht ganz gekommen sind, aber auch viele Gedanken, zu denen wir gekommen sind, gibt's in meinem Essay für den Filmdienst. Findet man auf der Filmdienstseite oder auf meinen.
Genau, Tarantinos letzte offene Rechnung ist der Titel und wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes.
Und ansonsten auf mein Instagram-Profil Christoph schaut Filme. Und ansonsten, das hatte ich ja schon im Vorgang gesagt, finde ich es total spannend, dass ich mir eben die letzten Wochen so sehr Gedanken über Tarantino und Kill Bill und meine Beziehung zu ihm gemacht habe und mit dir jemand gefunden habe, wo ich einfach mal diese Ideen hin und her spielen konnte und auch neuen Blickwinkel dazu kriege.
Ja, weißt du, das Ganze endet jetzt leider in einem Schussgefecht. Einer von uns beiden muss sterben. Die anderthalb Stunden waren eigentlich nur Vorbereitung dafür. Jetzt, wenn der Podcast ausgeht, setze ich mich in den Zug nach Hamburg mit meinem Hattori Hanzo und dann war's das für dich. Ich würde sagen, schaut auf jeden Fall Die Braut trug Schwarz von François Truffaut, der ja nun auch ein wichtiger Bezugspunkt für diesen Film ist, und würde ansonsten vielleicht noch, ich habe vor kurzem von James Bidgood Pink Narcissus endlich zum ersten Mal gesehen, so eine Art queere Bastelstunde, jemand, der in seinem eigenen Apartment so eine seltsame, fetischbehaftete Gegenwelt ganz und gar abstrakt, visuell super einnehmend gebaut hat, und den kann man an verschiedenen Stellen schauen. Ich habe ihn auf dem Criterion Channel gesehen, nur 69 Minuten, auf schöne Art und Weise zwischen einer irgendwie poetisch-dichterischen und einer erzählenden Form, schaut den Unbedingt. Und ja, wenn ihr bei Gelesen reinhört, haben wir dort zum Beispiel zuletzt nicht nur über das Buch Allegro Pastel, sondern auch über den neu erschienenen Film Allegro Pastel gesprochen. Und ich glaube, das ist auch interessant und führt vielleicht diese Pop-Diskussion und diese Frage nach Bedeutung von Pop für die Gegenwart ein bisschen fort. Christoph, auch dir vielen Dank für dieses Wortduell. Naja, es war doch eigentlich eher so ein gemeinsames Tischtennisspiel. Man spielt sich die Bälle zu. Man will auch eigentlich den nicht weit ins Aushauen, damit man die irgendwo holen muss, sondern man ist, glaube ich, auch gern bereit, ein bisschen in den Austausch zu treten. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Dankeschön.
Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal.
Und natürlich auch vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.